ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich bei uns Lukas Klaschinski. Einen schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Wir haben gesagt, wir duzen uns. Du bist einer der bekanntesten Psychologen Deutschlands, hast eine eigene Audioproduktionsfirma, mit der du jede Menge Podcasts produzierst, unter anderem mit der Psychologin Stefanie Stahl. Und der ist mit in den Podcast-Charts kontinuierlich ganz weit oben. Hast du denn eigentlich eine Erklärung, warum gerade diese Psychologie-Themen so sehr gefragt sind?
Weil die Themen alle betreffen, ne? Wir alle möchten uns ein Leben gestalten, was lebenswert ist. Wir wollen Lebenszufriedenheit. Viele streben nach Glück. Und gleichzeitig merken wir, dass das im Alltag manchmal gar nicht so einfach ist. Und Menschen Werkzeuge an die Hand zu geben, wie sie das vielleicht für sich besser erreichen können. Nicht das Streben nach Glück, aber Lebenszufriedenheit. Ich glaube, das ist einfach sehr beliebt und wird auch immer beliebter, weil es ein ganz, ganz wichtiges Thema ist.
Merkst du denn noch diese alten Klischees, die es ja auch immer so gab? Oh, Psychologie und sowas, bleib mir weg damit.
Ja, also das sind jetzt nicht unsere Hörer, ne? Und manchmal kommen sie und dann merkt man, da gibt es eine Veränderung in den Gedanken und in dem, was man sagt. Das ist ja ganz viel mit Ängsten behaftet, ne? Wenn ich mich mit den Themen tief auseinandersetze, dann kommen ja auch meistens Gefühle hoch und dann habe ich da Widerstand und Abstand. Und es ist viel leichter zu sagen, ah nee, das ist was für schwache Menschen und das ist was für Kranke und die Klapse und was da alles für Klischeebegriffe auch kommen. Aber ich merke, es gibt einen immer größeren Horizont, sich die Themen anzugucken und eine immer größere Bereitschaft. Und gleichzeitig möchte ich die Generation vor uns und vor uns nicht verteufeln, weil die haben in einer ganz anderen Lebenssituation gelebt, ne? Da ging es ganz häufig ums Überleben. Und jetzt, wo es bei uns nicht mehr ums Überleben geht, können wir uns auch anderen Themen widmen.
Ja, mag das vielleicht sogar auch ein Schutz gewesen sein, sich vielleicht gar nicht mit den Gefühlen auseinandersetzen zu müssen, wenn wir an Kriegszeiten beispielsweise denken?
Ja, wenn ich an meinen Opa denke und der hat den Krieg überlebt und was der dort erlebt hat und wie traumatisierend das für eine ganze Generation war. Und diese Generation hat wiederum eine neue Generation aufgezogen. Da werden Traumata weitergegeben und sich nicht mit diesem überwältigenden auseinandersetzen zu müssen, was einem dort widerfahren ist, was allen Menschen dort widerfahren ist, ist ein Schutzmechanismus. Und unsere Psyche ist immer so gestrickt, dass wir erstmal überleben wollen. Und wenn wir dann die Kapazitäten haben, können wir uns irgendwann mit dem befassen, was passiert ist.
Der Opa, der jetzt einen Enkel hat, der Psychologe ist, hast du da Veränderungen festgestellt?
Ja, ist ja ganz häufig so, wie ich mit jemandem rede. So offen redet er auch mit mir zurück oder so offen antwortet er. Und er wird offener, also er reagiert auf meine Umarmung anders, er reagiert auf die Blicke anders, er reagiert auf bestimmte Sachen anders. Früher war in unserer Familie, man musste ein knallharter Mann sein. Das wurde nie so ausformuliert, ne? Aber wenn ich einen Opa habe, der in eine Kneipe geht und auch bereit ist, mal jemandem eine Ohrfeige zu hauen, wenn es nicht so funktioniert, und wenn ich das als junges Kind mitkriege, gerade als Mann oder Junge, der heranwächst, denke ich natürlich, das ist der Weg, wie ich mir irgendwie meinen Weg durchs Leben bahne. Und das ist ganz anders geworden. Und klar gibt es noch Anhaftung und gleichzeitig gibt es einen Wandel.
Was war denn für dich das Interesse, sich so intensiv mit Psychologie zu beschäftigen?
Das war schon ganz früh in mir drin. Also ich bin schon als kleines Kind von Tisch zu Tisch gegangen und habe mich einfach für Menschen interessiert, habe mit denen Gespräche geführt. Und mich hat immer interessiert, was treibt Menschen an, so im Kern? Was ist unsere Grundmotivation, wenn wir so alle äußeren Schichten wegnehmen? Und das hat sich dann wie ein roter Faden durch mein Leben gezogen. Und gleichzeitig hatte ich auch eine Mutter, die so gefühlt alle Psychologiebücher gelesen hat, die es gab und gesagt hat, meine Mutter ist Friseurin, sie hatte nie die Chance, Psychologie zu studieren. Sie hat, glaube ich, auch ein bisschen da ihren Einfluss gehabt und gesagt, Sohnemann, das könnte was sein.
Ja. Du bist jemand, der jetzt ganz offen mit seinen Gefühlen umgeht. Dennoch in Fühl dich ganz lässt sich auch rauslesen, das war nicht immer so.
Ja, und gleichzeitig, ich bin immer noch auf dem Weg. Ne? Mir gelingt das noch nicht immer auf allen Bereichen so. Ja, es gab viele, viele Punkte in meinem Leben, wo ich einfach gemerkt habe, ich bin sehr verschlossen und das sehen wir auch in unserer Gesellschaft, dass Männer, wenn es um die Verletzlichkeit geht, also um die Gefühle Traurigkeit, Angst, Scham, das halten sie gerne unter Verschluss und sind die Harten und Starken. Und
nur
so
die Männer?
Mehr bei den Männern aufgrund der Sozialisierung, weniger bei den Frauen, aber die Frauen haben das zum Teil auch. Wir haben das gesellschaftlich und man denkt dann vielleicht, ist ja auch gut. Ich sage auch nicht, dass es gut ist, in jeder Situation anzufangen zu weinen. Wenn man jetzt von der Polizei angehalten wird, dann muss man nicht, ne? Ja. Darf passieren, aber muss nicht sein. Ne? Und gleichzeitig ist es gut, eine Anbindung dazu zu haben und zu fühlen, was passiert, weil man sonst irgendwann überhaupt nicht mehr merkt, was passiert. Und Gefühle sind ein Navigationssystem im Leben.
Dir ist es ein Anliegen, den Menschen möglichst viel mitzugeben, auch aus der Wissenschaft, denn das ist Psychologie eben auch. Und jetzt heute Vormittag, bis um 12 haben wir ja Zeit. Was können wir denn in dieser Zeit überhaupt schaffen? Gibt es sowas wie eine Hauptbotschaft von dir, die dir besonders wichtig ist?
Ja, wir denken alle, wir sehen die Welt, wie sie ist. Aber wir sehen die Welt durch die Brille unserer Prägung. Mhm. Und das fällt uns manchmal erst hinterher auf, wenn wir uns mit einem lieben Menschen streiten und denken so, warum sieht der das so ganz anders? Ist doch alles sonnenklar. Ja. Aber wenn man die Perspektive von dem anderen einnimmt und dann wieder zu sich kommt und sieht, welche Erfahrungen wir im Leben gemacht haben, dann merkt man manchmal, dass es so wahnsinnig eingefärbt ist. Und das kann eine lebenslange Reise sein, diese Prägung aufzuschlüsseln und zu merken, wie sind überhaupt meine Brillengläser gefärbt. Und das, finde ich, ist die Reise zur Freiheit, zu besseren Beziehungen und für mich ganz persönlich zu einem lebenswerteren Leben.
Das klingt ja schon fast philosophisch, wie du das jetzt gerade gesagt hast. Aber ist ja natürlich ganz viel dran. Jeder hat ja so im Grunde seine eigene Wahrheit. Wie schmerzhaft war das denn für dich zu erkennen? Weil so einfach ist das ja nicht. Knopf drücken geht nicht, ne?
Nee, das ist wahnsinnig schmerzhaft. Das ist ein ganz, ganz krasser Prozess. Und für mich jetzt meine eigene Reise zu durchschreiten, und ich bin ja immer noch im Prozess, ne? Und ich denke auch, ganz fertig ist man nie. Das ist immer wieder mit kleinen Herausforderungen gespickt. Das aufzulösen, ne, zum Beispiel zu gucken, wie bin ich als Mann geprägt worden in meiner Familie, was gab es da für Männerbild, was musste man für einer sein, irgendwie, um von Papa und Opa lieb gehabt zu werden. Ich habe nie gedacht, dass ich damit ein Thema habe, ne? Dass ich irgendwie das in Frage stellen müsste, und gleichzeitig weiß ich das heute, und dahin zurückzugehen zu den Orten, wo viel passiert ist, das ist sehr, sehr schmerzhaft. Und gleichzeitig, wenn man das fühlt und mit diesem Fühlen auch ein Stück weit auflöst, bedeutet das im Hier und Jetzt, dass meine Brille klarer und klarer wird und ich nicht mehr so auf bestimmte Sachen reagiere. Ich mache dir mal ein Beispiel. Ich habe sehr, sehr stark auf männliche Autoritätspersonen reagiert.
Wie hast du da reagiert? Hat dich das genervt? Oder?
Ja, also wenn die Polizei mich angehalten hat, dann dachte ich immer, das ist Unrecht. Und ich bin auch vor Gericht gewesen wegen Beamtenbeleidigung, was mir heute sehr leid tut. Und gleichzeitig habe ich sehr viel Sachen erfahren und unter anderem auch Gewalterfahrungen, die dafür gesorgt haben, dass ich männliche Autoritätspersonen immer als Bedrohung für mich angesehen habe. Mhm. Und das gar nicht so richtig in Verbindung gebracht habe. Und sobald ich diese Verknüpfung aufgelöst hatte, konnte ich einfach ganz normal meinen Führerschein und meine Papiere rübergeben und merken, ich war die ganze Zeit in meinem eigenen Film.
Vorher dachtest du musst dich wehren.
Ich muss mich wehren, das ist hier eine Bedrohungssituation. Und sobald wir unter Stress kommen und Bedrohung spüren, gibt es ja nur Angriff. Ich war auf Angriff, ne, verbaler Angriff, zum Glück nicht physischer. Sonst würden wir heute wahrscheinlich dieses Gespräch nicht führen. Oder ich bin auf Flucht oder ich bin im Freeze.
Damit du dahin gekommen bist, erstmal zu merken, da gibt es noch andere Gefühle dahinter, dass du ein ganz spezielles Erlebnis gehabt, nämlich beim Kitesurfen. Was war das für eine Situation?
Ja, ich liebe Brettsportarten, und ich war in Südafrika und war dann so weit, dass ich gedacht habe, ich gehe mal wieder kiten, habe mir extra einen Lehrer genommen. Ich war am Strand und der Lehrer war sehr zuversichtlich, dass ich das auch alles wieder gut mache. Ich hatte 10 Jahre Pause, ich bin 10 Jahre nicht gefahren.
Oh, Respekt.
Ja, und es war sehr viel Wellengang und ganz starker Wind. Das war so einer der Weltklasse-Kitespots. Mhm. Und ich habe sofort das Kiteboard irgendwie runtergekriegt, bin rausgefahren, reingefahren, dann ist der Kite abgestürzt. Und das ist ganz normal eigentlich. Der Kite-Lehrer hat ihn hochgenommen und ich war so voller Adrenalin, dass ich den Finger nach oben gegeben habe. Der Kite ist in den Himmel geschossen, und was ich nicht gesehen hatte, war, dass sich die Leinen verdreht hatten. Das heißt, der Kite, dieser Riesenschirm am Himmel, war nicht zu kontrollieren für mich. Und hat mich einfach in den Himmel katapultiert und auf einmal war ich 10 Meter über der Erde und es war so hoch, so gewaltig hoch, dass ich wusste, ich sterbe in dem Moment. Und man lebt ja immer ein Leben mit so einem Gefühl von Unendlichkeit. Und da war es aber so zum ersten Mal, dass ich wusste, okay, jetzt ist es vorbei.
Lief da so ein Film ab? Wie war das?
Es war so, als ob erst so eine Dankbarkeit reinkam für das Leben, was ich führen durfte und dass ich sehr viel erleben durfte. Und gleichzeitig kam eine ganz tiefe Traurigkeit, dass ich nicht noch länger meine Tochter auf ihrem Weg durchs Leben begleiten darf. Und dieser Gedanke überkam mich. Es war so, als ob man ganz kaltes Wasser über mich rübergießt. Und in dem Moment ging es schon wieder runter. Und dann war alles schwarz. Dann war ein Knockout. Und irgendwann habe ich meine Augen geöffnet und es waren Beine um mich rum. Und ich dachte erst im ersten Moment, okay, ich muss erst mal checken, kann ich meine...
Alles noch spürbar, ne?
Ist alles noch spürbar. Ja. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich sterbe, aber ich habe es überlebt.
Du hast gesagt, ja, im Grunde habe ich da gemerkt, das Wichtigste habe ich häufig verpasst. Also welche Erkenntnis hast du durch dieses Erlebnis gewinnen können, was ja so heftig war?
Ich glaube, wir alle haben das, dass wenn wir mal innehalten und anhalten und uns fragen, wie lebe ich eigentlich mein Leben, dass es da manchmal eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was unsere innere Wahrheit ist, was wir wirklich spüren, und dem, wie wir es dann letzten Endes ausleben. Und bei mir war es so, dass ich wie, als ob ich einen Schritt zurück vom Leben getreten war, mein Leben gelebt habe. Wie hinter einer Milchglasscheibe, dass ich so die Gefühle wie Angst, Traurigkeit, Scham, all das, was auch das Leben ja ausmacht, nicht zugelassen habe, sondern immer so den harten Macker gemacht habe. Ne? Also nicht so ganz offensichtlich.
Eher so eine Rolle, ne?
Eher so eine Rolle, ganz genau. Und das habe ich gespürt und das hat verhindert, dass ich in engen Kontakt mit den Menschen gekommen bin, die mir wirklich, wirklich wichtig sind. Also ich habe gar nicht so dieses Gefühl von Lebendigkeit gehabt und da war ich sehr, sehr traurig drüber. Und wenn man das erstmal so wirklich spürt, so am ganzen Körper, nicht über das Bewusstsein so in Gedanken, sondern am Körper, am eigenen Leib, dass das Leben endlich ist und da gibt es gar nichts dran zu rütteln, dann war das für mich der Zeitpunkt, mich aufzumachen und mal was anderes zu suchen.
Die Frage ist, hattest du Handwerkszeug dazu? Denn das ist ja eine Situation, in die bist du reingeworfen worden.
Ja, ich habe natürlich das Glück, als Psychologe zu wissen, erstmal, wie es theoretisch funktioniert. Und das dann umzusetzen am eigenen Leib, ist sehr schwierig und unangenehm. Ne? Weil, ich meine, es hat ja schon einen Grund, warum wir bestimmte Gefühle vermeiden, weil sie sich eben total unangenehm anfühlen im Körper und das möchte keiner.
Ja.
Und das wollte ich auch nicht. Und gleichzeitig habe ich eine bestimmte therapeutische Methode genommen, die Akzeptanz- und Commitment-Therapie, und habe mich dann Schritt für Schritt an meine Gefühle wieder angenähert und gemerkt, okay, es geht, es fühlt sich unangenehm an, aber ich habe auf der anderen Seite auch ein totales Geschenk, nämlich, dass ich mich wieder viel verbundener fühle mit Menschen.
Das ist ja vielleicht was, wo sich die ein oder anderen auch wiedererkennen können von den SWR1-Hörerinnen und Hörern. Kannst du mal diese Akzeptanz- und Commitment-Methode, die du gerade erwähnt hast, vielleicht mal so ein bisschen schildern?
Ja, ich glaube, das Wichtigste, ich habe daraus Gefühlsbereitschaft gemacht, ist die Achtsamkeit, dass wir überhaupt merken, was passiert in dem Moment. Ganz oft sind wir abgelenkt durch bestimmte Sachen. Wir lenken uns mit 1000 Sachen ab, mit Zucker, mit Sport teilweise, manche mit Sexualität, mit der Arbeit, mit ganz, ganz vielen Sachen. Social Media, unser Smartphone. Das heißt, wir merken gar nicht, was zwischen uns und anderen Menschen in dem Moment passiert oder auch in mir selber. Das heißt, das erste Werkzeug ist die Achtsamkeit. Und Achtsamkeit ist ein wahnsinniges Modewort geworden. Ne? Das nervt einen irgendwie.
Hätte ich jetzt als nächstes gesagt, ja. Aber
also,
wofür ist es gut? Es muss anscheinend für irgendwas gut sein.
Zu merken, was im Hier und Jetzt passiert. Sonst sind wir die ganze Zeit im Autopilot. Sonst werden wir die ganze Zeit gesteuert auch von unseren Gefühlen, ohne es zu merken. Sonst passiert was Unangenehmes. Sonst haben wir vor was Angst, aber entscheiden uns dann nicht, es trotzdem zu tun, weil die Angst uns wegdrückt und wir keine gute Entscheidung treffen können.
Jetzt 10.41 Uhr am Montagvormittag, Achtsamkeit. Du sitzt jetzt gerade hier auf einem Stuhl, wie würdest du es feststellen? Also wie machst du eine Übung zur Achtsamkeit?
Eigentlich ganz einfach kurz innehalten, nichts tun und einfach mal beobachten. Es gibt die äußere und die innere Achtsamkeit. Und die innere Achtsamkeit ist die Präferenz, wenn es um Gefühle geht. Einfach mal so einen Körperscan zu machen und runter zu gehen und zu wandern mit dem eigenen Bewusstsein und zu gucken, wie fühlen sich gerade meine Augen an, meine Nase, was ist in meiner Brust und warum die Körperempfindung? Weil Gefühle zeigen sich immer als körperliche Empfindung. Und diese wahrzunehmen, das ist der erste Schritt. Und das zweite ist, dass ich auch nicht immer alles das tun muss, was meine Gefühle mir sagen, weil darum geht es ja nicht, sondern ich muss sie hören und schauen, ist das jetzt gerade für die Situation angemessen oder möchte ich eigentlich was anderes machen? Die Akzeptanz dessen, was da gerade passiert.
Das heißt, Emotionen können uns auch manchmal vielleicht in die Irre führen.
100%. Also wir haben natürlich ganz oft durch unsere Prägung eine Emotion, die nicht 100% zur Situation passt. Ich hatte vorhin erzählt, dass
Geschichte, ne?
Ja, dass ich sehr, sehr heftig auf männliche Autoritätspersonen reagiert habe. Und das lag daran, dass ich habe früher ganz häufig Ohnmacht in meiner Kindheit gespürt und da hat sich dann meine Aggression bzw. meine Wut drüber gelegt, damit ich diese Ohnmacht nicht mehr spüren muss. Das heißt, meine Wut ist zwar ein sehr prägnantes Gefühl, ist aber nicht immer mein bester Ratgeber. Und das erstmal zu merken. Ich will also in den Raum zwischen Reiz und Reaktion kommen, um dort Freiheit zu erleben.
Die SW1-Hörerinnen und Hörer schalten sich ein in unsere Sendung mit dem Psychologen Lukas Klaschinski. Susanne mailt uns zum Beispiel und sagt, meine Friseurin war früher therapeutisch unterwegs und ich habe ihr auch mal vorgeschlagen, zusätzlich noch ein Therapiehonorar zu nehmen. Leider praktiziert sie nicht mehr. Also diesen Satz, den hört man, glaube ich, ganz oft, dass die Friseure, du hast eben von deiner Mama erzählt, die Friseurin ist. Ja. Also das ist ja, weil sie so viel auch mitbekommt von den Menschen. Ne?
Ja, sie bekommen ganz, ganz viel mit. Man sitzt da und hat erstmal Zeit. Ne? Man sitzt da und hat Zeit, sich zu begegnen und gleichzeitig... Ja, hören die ganz, ganz, ganz viel und haben dann irgendwann auch eine bestimmte Lebenserfahrung. Und es geht ganz häufig gar nicht darum, auch in der Psychologie irgendwie was Schlaues zu sagen, sondern ums Zuhören. Weil wenn jemand spricht und sich selber reden hört, hat er die Chance, sich von außen mal zu hören und zu merken, was passiert da eigentlich? Wie Tagebuch schreiben.
Dieser Satz, sich was von der Seele reden, trifft ja wahrscheinlich auch,
100%.
Oder? Dann schreibt uns aus Lübeck Wolf Rüdiger und sagt, könntet ihr bitte den Unterschied zwischen Gefühl und Emotion aus psychologischer Sicht erklären? Kannst du bestimmt.
Da gibt es unterschiedliche Definitionen, aber ich fasse es am liebsten so, dass das Gefühl eigentlich die körperliche Reaktion ist und die Emotion eigentlich das Überdach, wo die körperliche Reaktion integriert ist und gleichzeitig die Gedankenwelt und alles, was dazugehört. Das heißt, eigentlich ist die Emotion das Übergeordnete und das Gefühl ist quasi wirklich das körperliche Gefühl. Und in dem Buch, was ich geschrieben habe, ist es zusammengefasst, weil es für die Arbeit eigentlich nicht wirklich wichtig ist, dort einen Unterschied zu machen.
Wie du es erklärst, gerade ganz interessant, deine Körpersprache dabei. Bei Emotionen hast du nämlich im Grunde so ein Dach gemacht. Also das, was drüber steht.
Ja,
ne?
Ja, genau.
Das ist dann ganz wichtig. Du machst ja gerne Experimente selbst und scheust dich da nicht, selbst etwas auszutesten. Ganz spannend, wie du beispielsweise in ein Kloster gegangen bist und dort war der Raum komplett verdunkelt. Und das war nicht mal eben 10 Minuten, sondern wie lange warst du dort?
Ja, ich war 3 Tage da drin.
Wie war das?
Sehr unangenehm, schrecklich. Also... Ich habe auch gerade ein bisschen zusammengezuckt, als du gesagt hast, du machst gerne Experimente. Ich mache Experimente, aber die mache ich nicht immer gerne.
Du zwingst dich dazu.
Ja, ein Stück weit schon. Ne? Ja. Und ein Stück weit bin ich auch in der Vergangenheit über meine Grenzen gegangen. Da war es für mich wichtig, einfach mal in diese Dunkelheit abzutauchen und zu gucken, was passiert denn, wenn wir gar keine Ablenkung haben, wenn nichts und da nichts von außen kommt. Es gab wirklich gar kein Licht, es gab keine Uhrzeiten, es gab keine Orientierung, man musste sich auf Toilette tasten, auch alles im Dunkeln machen, duschen, Zähne putzen, essen, komplett dunkel und man wacht morgens auf und man weiß nicht.
Du weißt gar nicht, ob es morgens ist.
Genau, und es gab auch keine Geräusche, also es war einfach absolute Dunkelheit und dadurch kommen teilweise Themen hoch, die man ganz lange einfach in der Ecke geparkt hat, weil man ja so beschäftigt ist auch im Alltag und ich bin ja auch sehr beschäftigt und manchmal hat das auch seinen Grund, warum man so beschäftigt ist und das kam da hoch und dem musste ich dann begegnen und das war sehr unangenehm.
Du sagst gerade, dem musstest du begegnen. Gab es so ein Gefühl, was als erstes kam?
Bei mir ist es häufig Traurigkeit, dass ich das häufig wegparke und das kam auf jeden Fall und auch Reue, ist jetzt nicht ein klassisches Gefühl, aber trotzdem so ein Gefühl von, ein paar Sachen habe ich verpasst, dadurch, dass ich manchmal Situationen durch meinen gefühlsmäßigen Abstand auf der Strecke lasse. Und ja, doch, also Traurigkeit, aber es kam dann auch irgendwann so ein Gefühl von Glück, also es kamen ganz, ganz viele Gefühle.
Wie begegnest du in so einer Situation dann den Gefühlen? Weil du kannst ja auch eine Panikattacke kriegen, wenn du da im dunklen Raum bist.
Ja, und das kann auch in der Meditation kommen. Ne? Also wir alle sagen immer so, oh Gott, das ist ja nur gut. Ne? Aber auch so ein Vipassana-Retreat kann dazu führen, dass bestimmte Sachen hochkommen, die gar nicht alleine handelbar sind, die überwältigend sind. Und das kann auch in der Dunkelheit passieren. Also Menschen, die zum Beispiel Psychosen haben, denen wird nicht empfohlen, sowas zu machen. Denen wird ja auch nicht empfohlen, bestimmte Psychedelika in Therapieform anzuwenden. Also da muss man sehr vorsichtig sein. Das sind Kontraindikationen, die werden auch ausgeschlossen. Ich bin dann so, dass ich versuche, ruhig zu atmen, ne? Meinen Parasympathikus zu aktivieren. Also wir haben ja ein System, was uns eher entspannt. Und da versuche reinzukommen und dann das zu fühlen, das heißt auch wirklich die Qualität dessen wahrzunehmen, als ob ich ein Gemälde in einem Museum betrachte. Ne? Also wie ist es denn eigentlich? Weil wir sind häufig, oh, unangenehm, gehe ich jetzt weg, will ich nicht haben. Aber wie ist es denn? Und das habe ich einfach versucht, so gut es mir gelungen ist, zu machen und da durchzugehen.
Dir wahrscheinlich mit einer Neugier zu begegnen, höre ich daraus, oder?
Neugier, Angst war auch dabei. Da war ganz, ganz viel. Also, und nach einer Weile, ich würde sagen so nach 36, 48 Stunden sieht man auch ganz viele schleierhafte Bilder, Das ist so, als ob man im Universum unterwegs ist. Ganz, ganz merkwürdig, weil unser Sehnerv, dadurch, dass er so lange kein Licht kriegt, selber Dinge produziert und reagiert.
Kriegst du plötzlich Bilder?
Ja, man kriegt Visionen. Das ist sehr, sehr okay. Merkwürdig. Also ich kann es empfehlen und gleichzeitig sehr, sehr beängstigend.
Was wir gewinnen, wenn wir unsere Emotionen verstehen und zulassen, darüber sprechen wir heute Vormittag mit dem Psychologen Lukas Klaschinski. Und da gibt es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten, das anzugehen. Aus Heiligkreuzsteinach hat uns Volker gerade geschrieben. Und da geht ein auf deine Methode. Du warst 3 Tage in einem Kloster in absoluter Stille. Er schreibt dazu, Dunkelheit und absolute Stille, eigentlich Foltermethoden. Ich fand die beste Psychotherapie, den Jakobsweg zu laufen. Tolle Mischung von alleine sein und super Gespräche zu führen. Was sagst du dazu?
100% kann ich unterschreiben. Also A, gucken wir uns in der Psychologie viel zu selten das ganzheitliche Bild an. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Also wir gucken uns unsere Gefühle an, unsere Gedanken, unsere Prägung. Aber was sorgt denn noch für Gesundheit? Und das ist die Ernährung, das ist Zeit in der Natur, Zeit in der Stille, ne? Dass wir nicht abgelenkt sind.
Man muss ja nicht 3 Tage im stillen Kloster sein.
Ja, und Beziehungen sind ja auch ganz wichtig, ne? Wenn wir wirklich gucken, was sagen die Langzeitstudien, was sorgt für Lebenszufriedenheit, dann sind es die Beziehungen, die wir führen zu anderen, zu uns selbst. Und wenn wir auf dem Jakobsweg tolle Begegnungen haben, ist das eine perfekte Mischung. Wir haben Sport, das ist Psychotherapie in Bewegung, das kennen viele. Wenn man irgendwie einen schlechten Tag hatte und dann macht man irgendwie Sport, das muss nicht immer wahnsinnig viel Leistungssport sein. Das kann auch mal ein schöner, angeregter Spaziergang sein, wie wohltuend das ist. Also toll.
Da ist ja auch immer diese Fragestellung, am Ende unseres Lebens, worauf gucken wir dann zurück? Und das sind wahrscheinlich nicht die Arbeitsstunden, sondern es sind eher die Beziehungen, die wir im Leben geführt haben.
Ja, und ich finde, das darf einem viel früher bewusst werden als am Ende unseres Lebens. Also was sind denn?
Schade drum, ne?
Ja, total. Wie traurig ist das, wenn der Deckel irgendwann zugeht und wir denken, wie viel hätten wir gerne anders gemacht, ne? Als Vater war ich zum Beispiel ganz häufig unterwegs und war auf Reisen. Das darf ich mich selber fragen. Und wie oft kann ich meine Tochter mal mitnehmen und wie viele Sachen sage ich auch ab, um Zeit mit ihr zu verbringen? Das ist ganz, ganz wichtig, weil am Ende bereue ich nicht irgendwie, also ne, das ist ein schönes und wichtiges Interview und ich freue mich darüber. Aber am Ende bereue ich es mehr, nicht Zeit mit meiner Tochter verbracht zu haben, als bestimmte Sachen dann im Beruflichen nicht erledigt zu haben. Und gleichzeitig bin ich in einer bestimmten Luxusposition, wo ich mir Dinge aussuchen darf. Ne?
Das war das, was du eben meintest, als der in der Stille im Kloster dann dieses Gefühl von Reue hochkam.
Ja.
Jetzt schreibt uns zum Beispiel aus Renningen Katrin und sagt, Mensch, freue mich, dass Sie schon in jungen Jahren den Grenzerfahrungen wie 3 Tage im Dunkeln im Kloster sich ausgesetzt haben. Mutig und verdient größten Respekt. Manche Kinder machen das schon in ganz jungen Jahren durch und deren inneres Kind wird immer ein Problem haben, wenn sie sich nicht irgendwann ihren eigenen Schatten stellen. Und da stellt sie sich die Frage, haben Sie denn als Kind auch so etwas erlebt oder war es nur ein Versuch? Wie war es bei dir?
Ja, ich habe bestimmte Grenzerfahrungen erlebt. Ich spreche in meinem Buch und ich habe das mit meiner Mutter abgesprochen. Der Ex-Freund von meiner Mutter hat mich mal eine knappe Stunde in Schwitzkasten genommen, um mich zu brechen. Ne? Und das ist ganz erstaunlich. Ich habe mir in dem Moment gesagt, ich will nie wieder in so einer Ohnmachtserfahrung sein. Ich will nie wieder mich so schwach fühlen, so hilflos. Und ich bin später im Leistungssport ringen gewesen. Und es ist auf jeden Fall deutlich schwieriger, mich in den Schwitzkasten zu nehmen. Also auf jeden Fall muss und sollte man das aufarbeiten. Für mich war es ganz wichtig und für mich ist es immer noch wichtig, um bestimmte emotionale Belastungen heute so nicht mehr zu haben, nicht zu spüren.
Erinnere mich gerade an die Situation, die du da im Buch beschreibst. Also du warst da allein im Zimmer, hast du dann um Hilfe gerufen, kam deine Mama irgendwann? Vielleicht kannst du es noch kurz beschreiben.
Also es war so, dass meine Mutter einen neuen Freund hat. Die hat sich, als ich 6 war, von meinem Vater getrennt und dann hatte sie einen neuen Freund und ich war so ein kleiner, aufmöpfiger 6-Jähriger, der einfach gesagt hat, du kannst mir nicht sagen, ich mache die Sachen hier so, wie ich möchte. Und meine Mutter und mein Papa sind meine Erziehungsberechtigten. Und eines Abends ist es dann ausgeartet, der hat mich durchs Haus gejagt und hat mich dann irgendwann im Schwitzkasten gehabt. Und ich war in meinem Zimmer und er hat mich so richtig im Lock gehabt und sein Schweiß ist auf mich abgetropft, weil ich habe die ganze Zeit geschrien und wollte raus. Meine Mutter war unten im Haus. Und dachte, der lässt mich irgendwann los. Ich wollte mich nicht brechen lassen, aber der war natürlich viel, viel stärker. Und ich weiß noch, wie ich wütend war. Und irgendwann habe ich mich nur noch hilflos und ohnmächtig gefühlt. Und spätestens zu dem Zeitpunkt, als meine Mutter die Treppen hochgekommen ist, ist ins Zimmer gekommen und ich habe sie dann angeguckt und sie hat mich angeguckt und sie hat sich weggedreht und ist wieder rausgegangen. Und sie war ja mein wichtigster Schutzfaktor.
Du hattest ja Hilfe von ihr erwartet.
Ja. Und die kam nicht. Und ich bin danach einfach zusammengebrochen und war erschlafft. Und dann hat er mich auch losgelassen. Und viele Leute, die Erfahrung machen in dem Bereich, denken immer so, ach, ist gar nicht so wild. Aber wie tiefe Spuren das hinterlassen kann, merken wir erst, wenn wir uns den Situationen widmen. Und ich empfehle auch, das in Begleitung zu tun, weil manche Sachen alleine zu durchfühlen, ist ganz, ganz schwierig, da einen sicheren Menschen an seiner Seite zu haben. Therapeutin oder Therapeut kann ganz, ganz hilfreich sein.
Konntest du das mit deiner Mutter dann auch noch klären, diese Situation? Weil das ist ja auch wichtig, ne?
Ja, ich habe das Glück, dass ich eine sehr offene Mutter habe, ne, die selber ihre eigene Historie hat, die in ganz, ganz schwierigen Verhältnissen groß geworden ist. Und sie ist ein sehr offener und warmherziger Mensch, die ja auch zugestimmt hat, dass ich die Situation ins Buch packe. Ne? Welche Mutter würde das machen?
Schneidet da nicht gut ab.
Ja, in der spezifischen Situation glaube ich nicht. Gleichzeitig konnte ich das mit ihr aufarbeiten und ich erlebe sie ja heute auch als Großmutter mit ihren 5 Enkelkindern und wie wahnsinnig zugewandt sie ist und wie liebevoll und was sie uns allen durch ihre Liebe und Aufmerksamkeit für ein Leben schenkt und dafür ein offenes Herz zu haben und gleichzeitig auch für mich Heilung zu ermöglichen, ist ein wahnsinniges Geschenk.
Es kommen so viele Reaktionen rein von den SWR1-Hörerinnen und Hörern. Iris nehmen wir gerade mit rein aus Freiburg. Sie schreibt, ich bin ein eher emotionaler Mensch und muss meine Emotionen eher zurückhalten, da viele Menschen nicht damit umgehen können, dass man mir immer ansieht, wie ich mich fühle, besonders bei Verletzungen. Also in meinem Fall eher meine Gefühle kontrollieren. Lukas, was sagst du dazu?
Ich würde mir mal angucken, passt meine emotionale Reaktion zu der Situation? Und das ist immer ein ganz guter Gradmesser, ob da nicht irgendwelche Affekte aus der Vergangenheit eine Rolle spielen, also Emotionen, die ich eigentlich aufgeladen habe, die dann zusammengeführt werden in der Situation, weil mich diese Situation im Hier und Jetzt an meine Vergangenheit erinnert und dann entsteht eine noch heftige Reaktion, eine emotionale Situation, die gar nicht so richtig dazu passt.
Ha, du meinst, die Verletzung, die sie gerade dann in dem Moment spürt, hat mit der Situation nicht unbedingt was zu tun, sondern man kann noch tiefer graben.
Genau, nicht nur, das ist so, als ob 20% wären angemessen quasi für die Situation, dann kommen 80% noch aus der Vergangenheit zum Beispiel raus und dann entsteht eine emotionale Reaktion, die so gar nicht 100% dazu passt. Wie meine Oma zum Beispiel, die anfängt zu weinen, wenn mein Neffe Kopfschmerzen hat, weil sie immer so wahnsinnig viel Kopfschmerzen in ihrer Vergangenheit hatte und nie so wirklich Hilfe da erfahren hat. Das heißt, das ist ihr Schmerz, den sie auf ihn projiziert.
Und das tut ihr umso mehr leid dann wahrscheinlich. Ist aber dieses Ding, es hat dann doch alles mit unserer Kindheit zu tun. Da stimmt das schon, dieses psychologische Klischee.
Ja, ich würde sagen, mit dem, was wir erlebt haben, als wir aufgewachsen sind. Ne? Mhm. Kindheit ist ein Part, aber wir können auch spätere Beziehungserfahrungen machen, die auch prägend sind. Und es gibt natürlich mehrere Arten, das zu bearbeiten. Wir können im Hier und Jetzt gucken, wie wir unser Verhalten steuern können und damit auch neue Erfahrungen machen, die alte Erfahrung auch nicht ausgleichen und auslöschen, aber die ein anderes Gewicht schaffen dazu. Ja. Ne? Also ich sage immer, die Zwiebelschicht von außen nach innen bearbeiten oder von innen nach außen. Das wäre dann zum Beispiel Schematherapie, innere Kindarbeit etc.
Ja, das ist das, was Iris dann bei sich meint mit, ja, ich will es dann eher kontrollieren.
Ja, also wir haben ja vorhin zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum, den wir betreten wollen und dieser Raum bedeutet Freiheit geredet. Und Viktor Frankl hat das mal postuliert und genau das ist es eben. Bei ihr ist es so, dass sie diesen Raum nicht betreten kann, sondern eigentlich so wie weggespült wird von ihrer emotionalen Reaktion. Was ich mir angucken würde bei ihr, was ich im Gespräch mit ihr bearbeiten würde, ist sie ein Mensch, der ganz häufig eigentlich über seine eigenen Gefühle rübergebügelt hat in der Vergangenheit, eher überangepasst gelebt hat, sich auf andere ausgerichtet hat und zu wenig auf mich selber. Bei den Menschen erlebe ich ganz, ganz häufig, dass sie eine große, große Traurigkeit in sich tragen. Und das geht jetzt aus der E-Mail nicht hervor, da müsste man tiefer reingehen.
Was wäre denn dann so ein Ansatz, wenn du in so einer Situation feststellst, okay, da ist eine ganz große Traurigkeit, was würdest du dann therapeutisch machen?
Ja, also erstmal, ich bin ja Psychologe und ein Therapeut therapiert dann, ne?
Ja.
Ich würde mir auf jeden Fall angucken, dass ich schneller zu meinen Bedürfnissen komme, also dass ich schneller merke, wenn ich in einer Interaktion bin, was bin ich? Was möchte ich und wo kann ich meine Grenzen setzen? Das heißt, dass ich ein besseres Gespür dafür kriege. Leute, die überangepasst sind, haben häufig das Bedürfnis, sehr, sehr schnell zu reagieren.
Die machen es dem anderen recht.
Genau, genau. Und dann erstmal kurz innezuhalten und zu sagen, was fühle ich denn gerade in mir? Und die müssen meistens auch wieder das Gefühl zu sich aufbauen, was ich möchte. Und das ist auch eben ein Weg. Und den kann man in ganz kleinen Schritten gehen. Und ich würde erstmal sagen, Tempo rausnehmen.
Am Freitag startet das SWR Podcast Festival in Mannheim. Du bist ja jemand, der ganz, ganz früh schon auf Podcasts gesetzt hat. Wann hörst du denn eigentlich selbst noch Podcasts?
Tatsächlich, immer mal wieder. Ich höre zurzeit mehr Hörbücher als Podcast, muss ich ganz ehrlich sagen.
Vielleicht hat man irgendwann keine Lust mehr drauf.
Ah, es gibt immer so viele unterschiedliche Themen, so viele unterschiedliche Begegnungen. Ich meine, was ist das Interessanteste, was es gibt? Gespräche zwischen Menschen, die in irgendeiner Weise einen Mehrwert für mich kreieren, zu hören. Also ja, ich glaube, das wird immer bleiben, mein Interesse da. Und ich finde, es ist auch so ein super schönes Medium, auch Radio. Ne? Ich höre hier die ganzen Tracks, während wir hier auf der Sendung sind. Also ich finde einfach, das sind auch zwei Sachen, die sehr, sehr gut zusammenpassen.
Gibt es denn noch Podcasts, die du für dich neu entdeckst?
Wenig. Ich bin eher jemand, der Podcasts dann hört themenspezifisch. Wenn ich merke, ich muss ein bestimmtes Thema erarbeiten oder ich interessiere mich für ein bestimmtes Thema, dann gucke ich, welche amerikanischen Podcasts gibt es dazu oder weltweit. Manchmal aber auch in Deutschland. Es gibt einfach wahnsinnig gute Podcasts auch in Deutschland. Ne? Auch die Öffentlich-Rechtlichen, finde ich, machen sehr, sehr viele inhaltsstarke Podcasts. Sage ich jetzt nicht nur, weil ich eingeladen
bin. Musst du ja jetzt sagen. Genau. Naja, aber weil du gerade die amerikanischen erwähnt hast, du bist ja jetzt speziell auch für Beziehungspodcasts, stehst du für Psychologie-Podcasts. Sind die Amis da womöglich weiter?
Ich würde sagen, sie sind ein bisschen anders gepolt. Also Psychologie ist nicht so stigmatisiert da. Also wir ziehen da gerade so ein bisschen nach. Wenn du in New York lebst und gutes Geld verdienst, ist es quasi ein Statussymbol, einen eigenen Psychotherapeuten an der Seite zu haben, der einen begleitet. Und hier sind wir noch so, ich gehe übrigens in Psychotherapie. Das ist immer noch so hinter vorgehaltener Hand. Also deshalb sind die Themen da ein bisschen offener. Was ich erlebe innerhalb der Podcasts ist, dass, und das war auch meine Zeit in Amerika, die ich dort verbracht habe, dass manchmal hier vielleicht noch eine Schicht tiefer gegangen wird, aber das könnte auch mein subjektiver Eindruck sein, dass manchmal ein paar Themen so ein bisschen brisanter besprochen werden, aber nicht in der gleichen Tiefe. Und in Deutschland habe ich schon das Gefühl, wenn sich die Leute ihren Themen sich stellen, dass sie dann auch bereit sind, Schicht für Schicht für Schicht aufzumachen.
Ja, das mit der Tiefe hängt vielleicht mit der Länge zusammen. Also Radiobeiträge sind ja in der Regel kurz. Bei Podcasts erleben wir das, dass sie manchmal stundenlang sein können und dass sich Menschen dann wirklich auch in der Tiefe mit Themen auseinandersetzen.
Ja, und was ist das Wertvollste, was uns andere Menschen schenken können? Auch jetzt hier in diesem Moment ist ihre Aufmerksamkeit. Und wenn man sich das vorstellt, dass die 2:30 mit einem eine Reise machen, wie das einen selber verändert, dadurch, dass man diese Erfahrung durch jemand anderes gemacht hat. Weil wenn man was hört, denkt man ja automatisch immer über sich selber und sein eigenes Leben nach. Und das ist das Geschenk, was ein Podcast machen kann.
Weil du Reise gerade ansprichst, muss ich denken an deine Trance-Reisen, die du dann ja auch als Podcast anbietest. Ja. Also du kommst da immer wieder auf neue Formate. Was entwickelst du denn gerade zum Beispiel?
Gerade arbeiten wir an einem Gesundheitsfestival. Da mussten wir jetzt die letzten Wochen eine gute Location suchen. Die haben wir gefunden. Ich darf sie noch nicht verraten, aber das wird ein 360-Grad Gesundheitsfestival, wo wir uns um Schlaf, um Ernährung, um Bewegung, um Saunieren, um Eisbäder, um psychische Gesundheit kümmern. Und das bringen wir an einen Ort in Berlin und das wird im September am 20. stattfinden.
Das ist jetzt, ist das der neueste Trend? Also die Dinge, die vorher an einem Ort aufgenommen wurden, jetzt zu den Leuten zu bringen, als Festival quasi?
Ich habe einfach manchmal Lust auf Dinge, die da gehe ich gar nicht so nach Trend, sondern ich frage mich, worauf habe ich Lust? Und das ist dann so ein innerer Impuls. Und dann mache ich das und dann habe ich am Ende 40.000 minus mit so einem Ding. Und stelle dann hinterher erst fest, war das das Richtige oder nicht. Meistens kommt das aus einem Impuls heraus. Ich glaube einfach, die Menschen, auch nach der ganzen Corona-Zeit, haben eine große Sehnsucht weg vom Digitalen hin ins Analoge und sich wieder in Persona zu treffen und gemeinsam Dinge zu erleben. Und deswegen hole ich das ins Leben.
Wobei bei euch mischt sich das dann ja. Es ist ja nicht nur das im Leben sein, sondern ihr macht ja wiederum was Digitales raus.
Genau, genau. Also es mischt sich die ganze Zeit, weil Digitales ist nicht mehr wegzudenken. Und Podcast kann ja dann auch wieder ins Leben führen und lebendig sein. Ne? In dem Moment, wo ich bestimmte Sachen höre, vielleicht auch hier in dieser Sendereihe, denke ich in meinem Leben, hey, das und das möchte ich mal anders angehen und dann geht's wieder ins Analoge.
Ja, ist ganz lustig, wenn ich das verraten darf, dich zu beobachten heute Vormittag. Du bist immer wieder mal aufgestanden, hast was aufgeschrieben.
Ja.
Also du sammelst dann auch Ideen, ne?
Ja, du hast mich ganz schön inspiriert heute.
Ich Okay.
Einmal, was so Gäste anbelangt, mit wem du schon gesprochen hast. Wir haben ja, das wissen ja die Leute wahrscheinlich, in der Sendestrecke immer wieder Zeit, während die Musik läuft, zu reden. Und da hast mir dann ein paar Sachen gesagt und dann dachte ich mir so, ja, das klingt gut, das schreibe ich mir auf. Also ich bin jemand, der total Linien und Listen fokussiert ist.
Und sehr neugierig dann. Das ist wahrscheinlich für dich als Psychologe auch eine wichtige Eigenschaft, oder?
Total. Also ich hatte schon immer ein wahnsinnig großes Interesse an Menschen und an Themen und habe mich da so reingearbeitet und reingestürzt. ich meine, was, ich bin wahnsinnig dankbar über meinen Beruf. Was gibt es Besseres, als irgendwie Menschen begegnen zu können, deren Geschichte zu erfahren, auch eine bestimmte Perspektive über andere Menschen in die Welt zu bringen? Also es ist ja so, als ob ich nie aufgehört habe, in der Schule zu sein und immer lernen darf. Ich mache einen Museumspodcast fürs Museum Naturkunde Berlin und da kommen Experten aus den verschiedensten Bereichen zu mir. Und es ist immer wie meine private Biologiestunde. Also das ist toll.
Kommt gerade noch eine Hörermail rein von jemandem, der anonym bleiben möchte. Aber vielleicht ist das etwas, was viele Menschen betrifft und insofern kannst du vielleicht eine Hilfestellung geben. Denn da sagt jemand, ich beschäftige mich schon lange mit Psychologie, wenn auch nur als Mentaltrainer, aber ich bin hinter eine Sache einfach noch nicht gekommen. Was ist das Bedürfnis von Menschen, Freunden, die beleidigt sind und das offensichtlich auch sein wollen? Kleiner Hintergrund, habe einen Fehler gemacht, einen Fehler, der nur mich betrifft, sprich, ich allein habe die Konsequenzen zu tragen, ist kein Personenschaden entstanden. Ein Freund meidet mich dennoch seither, spricht nichts mehr mit mir und räumt mir auch keine Chance ein, mich mitzuteilen. Es ist der Klassiker des "Das macht man nicht". Dieses Verhalten kann man ja auf viele Situationen ummünzen. Was ist der Antrieb dieses Freundes, so beleidigt zu sein und es so auf sich zu beziehen? Das gibt's wahrscheinlich öfter, oder? Und ja. Was hast du da für Theorien?
Also ich kenne erstmal wenig Fehler, die keinen Personenschaden anrichten. Also es könnte auch sein, dass er ganz klar gegen das Wertesystem seines Freundes verstoßen hat, das gar nicht so richtig merkt. Und der Freund hat einfach gesagt, das entspricht überhaupt nicht meinen Werten und ich muss mein Wertesystem mit meinen Freunden teilen. Und da bist du rübergegangen, darum muss ich hier eine Grenze ziehen. Es könnte aber auch sein, dass der Freund sich einfach zumacht und daraus natürlich auch so einen Gewinn hat. Wenn er sich abblockt, muss er bestimmte Themen nicht so wirklich bearbeiten. Und manche kommen dann auch immer wieder auf einen zu und sagen, du, warum bist du denn beleidigt? Was ist denn los? Lass uns nochmal reden. Und das ist dann mein Gewinn, nämlich Aufmerksamkeit aus solch einem Verhalten zu ziehen.
Ganz interessant, wie du das auf die Schnelle analysierst. Das macht die Übung bei dir, ne?
Ja, doch. Und gleichzeitig, ne, tappen wir auch ein bisschen im Dunkeln, weil wir nicht tiefer in die Geschichte reingehen können.
Das stimmt, da bräuchtest du ihn dann jetzt hier. Was ganz interessant ist, es haben sich im Laufe der Sendung, anfangs waren es sehr viele Frauen, die sich gemeldet haben, im Laufe der Sendung kamen immer mehr Männer mit dazu. Ja. Wie stellst du das denn bei dir fest?
Ich war letztens in Frankfurt am Main auf einer Veranstaltung, wo recht viele harte Hunde waren, die so ein bisschen Grenzgänger waren und auf der Linie zwischen legal und illegal getanzt haben. Ne? Und nach der Veranstaltung, ich habe was recht Emotionales geteilt, kamen recht viele von diesen ganz klischeehaften schwarz gekleidet und dann recht dicke Ketten zu mir und meinten, ich hatte letztes Jahr eine Depression, ich hatte das und das oder die Geschichte. Das heißt, ich glaube, dadurch, dass ich jemand bin, mit dem sich auch viele Männer identifizieren können, habe ich ja das Privileg, das mit Menschen auch zu teilen, die normalerweise das nicht teilen würden, und kann da bestimmte Türen öffnen. Das habe ich zumindest erlebt.
Ja, das scheint ja auch allgemein so eine gesellschaftliche Veränderung zu sein, dass wir bereiter sind, über Tabuthemen zu sprechen, oder?
Ja, Stück für Stück für Stück, ne, in ganz kleinen Schritten und alles zu seiner Zeit. Ne? Ich finde, man muss auch nicht mit dem Brecheisen kommen, wenn man sich dafür bereit fühlt. Und unsere Psyche als solches ist ein wahnsinnig intelligentes System. Ne? Wir können auch ganz viel dem System vertrauen, welche Wege es für sich gefunden hat, welche Überlebensstrategien und wann wir bestimmte Strategien, die heute nicht mehr dienlich für uns sind, auflösen. Das alles zu seiner Zeit.
Magst du das vielleicht einfach so, das, was wir jetzt in diesen 2 Stunden erarbeitet haben, zusammenfassen? Also wenn du so 3 Tipps geben solltest, Gefühlsbereitschaft ist ja dein großes Thema, fühl dich ganz, der Titel deines Buchs. Was sind so die wichtigsten 3 Tipps, die du da mitgeben kannst?
Ich würde erstmal das Tempo ein Stück weit rausnehmen und damit auch die Ablenkung über all das, was wir uns immer zuführen. Ne? Das heißt, dass wir mehr in den Moment kommen und mehr ins Erleben, was passiert gerade hier. Weil sonst verpassen wir manchmal Beziehungsmomente. Ah, ist da irgendwie eine komische Geste, eine komische Mimik? Und könnte ich da mal nachhaken und reintauchen? Ja. Das ist das Erste. Das Zweite ist, mehr in die Akzeptanz zu dem zu kommen, was gerade in mir vorgeht und das zu spüren und nachzuspüren und mit dem sein zu können. Und dann kommen wir in den Raum, den wir beschrieben haben, zwischen Reiz und Reaktion und können immer mehr das machen, was wir wollen. Und das heißt auch manchmal, Dinge zu machen, obwohl wir Angst haben. Eine Person auf der Straße ansprechen, jemandem Lächeln zu schenken oder den Job wechseln, wenn es ansteht, obwohl wir Angst haben. Und ich finde, das ist der Weg in unsere Freiheit. Und das macht nicht nur uns zu einem Menschen, der ein lebenswerteres Leben, denke ich, führt, sondern auch zu einer anderen Person in der Gesellschaft. Und das, finde ich, ist ja auch wichtig. Was für ein Mensch sind wir in der Gesellschaft und was für eine Qualität wollen wir reinbringen? Und ich glaube, ich kann da auf jeden Fall noch einige Meter machen.
Ja. Ich dachte erst, boah, so 3 Tipps für die Mittagspause? Nee, das ist so wirklich, was unser Leben dann ausmacht. Also da ist rauszuhören, wir haben das ganze Leben damit zu tun und haben eine große Aufgabe vor uns. Vielen Dank für deinen Besuch heute Vormittag.
Ja, danke für deine Fragen.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.